Вы слушаете радио Айда.
Oder Radio Ойда. Eine Sendung von Radio Эх auf Deutsch. Эх Ойда auf Deutsch. Jeden dritten und vierten Donnerstag im Monat. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. In unserer heutigen Sendung hört ihr die Ausschnitte aus dem Interview mit Tobias Weimann. Wir haben einmal über ihn schon berichtet und ein Interview mit ihm gemacht, als er in Freiburg war. Tobias arbeitet in Freiburger Unternehmen, lebt aber seit 10 Jahren schon mit seiner ukrainisch-deutschen Familie in Kiew. Tobias hat uns damals erzählt, wie ist das überhaupt, zusammen mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern ständig unter Beschuss zu leben. Er erzählte, wie sich seine Nachbarn selbst organisieren und dass es nicht einfach für ihn auch in Deutschland zu sein und sehen, wie unterschiedlich die Welt sein plötzlich kann. Eine Welt, wo er zusammen mit Nachbarn einen Schutzraum mit Schaukel und so weiter für Kinder hinrichtet und ein friedliches, idyllisches Leben in Freiburg, das ist für ihn nicht so einfach zu verbinden. Tobias war schon immer ein Aktivist in Deutschland. 2014 war er mit seinen Freunden aus Osteuropa, aus Belarus, ein Initiator von einer Initiative zusammen mit geflüchteten Menschen. Und dann vorher war er sehr aktiv in Belarus. Darüber könnt ihr in früherer Interview von uns nachhören. Heute erzählen wir eher darüber, wie er in die Ukraine kam, während der Maidan-Revolution. Und in dem heutigen Gespräch wird gerade darum gehen, wie er überhaupt in der Ukraine geblieben ist und was machen heute Maidan-Aktivistinnen und Aktivisten. Es geht auch um solche Fragen wie Sprachen, ukrainische Sprache, russische Sprache und auch darüber, wie man die ukrainische Gesellschaft am besten unterstützen kann und einiges noch. Also heute in der Sendung ist Tobias Weimann. Und unser früheres Interview mit ihm könnt ihr auf unserer Seite von Radio Dreikland in Mediathek finden oder auf der Seite von uns www.ech-oida.org.
Айда.
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 Ойда.
Айда.
Ойда.
Айда.
Ажда. Айди.
Wie ist das doch passiert, dass du in der Ukraine praktisch geblieben bist? Wie bist du gekommen in die Ukraine und wie ist das passiert, dass du da geblieben bist, bis heute auch im Krieg?
Ja, das war eine wilde Zeit, 2014, 2015, ich der Unterstützer der Bürgerinitiative war, die eben keine Hilfsinitiative, sondern ein Austausch mit Geflüchteten. Als dann, ich hatte mit der Ukraine, ich war da schon gewesen, weil das immer so ein Ort der Freiheit war. Es war zwar ein armes Land im Vergleich zu Belarus beispielsweise, traditionell schon, was auch ländlich geprägt natürlich überwiegend. Aber es gab immer diesen Witz, dass irgendwie sich zwei Vögelchen treffen an der Grenze und ein Vogel fliegt von der Ukraine nach Belarus und der fragt, warum fliegst du nach Belarus? Sagt, ja, weil ich bin hungrig, ich will ein bisschen mehr zu picken haben. Und fragst, warum fliegst du in die Ukraine? Weil ich mein Lied freier pfeifen kann. Und So war das also. Die Belarussen sind immer wieder, wir sind auch per Anhalter da durch Belarus in die Ukraine damals gefahren und auf Konzerte, Rockkonzerte von der belarussischen Rockern, die fanden eben außerhalb des Landes statt. Und deswegen war ich schon so ein bisschen, als es war immer wieder das Aufatmen nach doch repressiven Atmosphäre in Belarus. Und deswegen hat mich interessiert, was in der Ukraine passiert und bin dann zum Maidan, als das losging, wobei ein bisschen später schon, also im Januar war das 2014, bin ich auf den Maidan gegangen, hab da mich umgesehen und es war eben auch sehr heterogen. Oft merkte man, da war auch bei völliges, wie sagt man, Kascha. Also schon viele hatten politisch gar nicht so große Ideologien im Kopf. Das waren Jungen vom Dorf, ja, irgendwie, also links war in der Ukraine wie in vielen postsowjetischen Ländern nicht mehr so in Mode, weil das sehr assoziiert war mit dem autoritären Sowjetsystem. Deswegen gab es wenige, die sich so hätten als links bezeichnet. Und das fand ich witzig, ja. Also eigentlich alles, was man so als links im deutschen Sinne bezeichnete, das waren eher so Anarchisten, ja. Die nannten sich dann eben nicht links, die sagen, wir sind Anarchisten, und zwar bewusst eben auch nicht in irgendwelchen Parteien, weil diese Parteien oft eben auch sehr autoritär waren. Wir haben sie dann auch besucht, haben auch Interviews gemacht und niemand wollte mit Parteien mehr was zu tun haben. Also es war überhaupt so eine Abgrenzung. Und deswegen war das schon so eine Blütezeit des Anarchismus in der Ukraine. Und das hatte schon auch, das passt durchaus auch zu diesem Narrativ, dem ukrainischen Narrativ mit also dieser Kosaken, auch irgendwie das ist alles natürlich, sind Narrative, aber das ist was die Menschen auch motivieren kann. Eben so Selbstverwaltung und einfach mal auch ein bisschen Chaos, das war schon das auch, was die Belarussen immer mit der Ukraine assoziiert haben. Also der Geist von Freiheit, chaotisch, nicht alles gut, aber immer so ein Multi, ein sehr heterogenes, mit vielen Polen, wo viele Dinge zusammenstoßen, aber viele Dinge auch entstehen können. Also ganz spannend, heterogenes Land. Genau, und dann war ich bei dem Maidan und habe dort tatsächlich meine Frau, eine Aktivistin auf dem Maidan, kennengelernt, die eben aus diesen sozialen, ökologischen Bewegungen kam, die versucht haben, die Gebäude zu retten in Kiew gegen die Baumafia. Und das sind auch tatsächlich die ersten Gruppen, die den Maidan, als er noch nicht militarisiert war, sondern das ging ja los, dass einfach Studenten demonstriert haben. Und da waren viele von diesen Initiativen, die eine Stadt für die Bürger, für die Menschen selber haben wollten, wo nicht irgendwie von oben entschieden wird, wer kriegt jetzt welches Land oder sowas, sondern dass die Menschen ihre eigene La Land und ihre eigene Stadt mitverwalten können. Das war einer dieser Beweggründe, ja, was vielleicht gar nicht so, es ging nicht nur um irgendwie. Das ist das, was man unter Europa verstanden hat. Deswegen hieß es ging gar nicht so sehr um, die Leute hatten nicht diese Ideologie, da gibt es diese Machtblöcke und diese Machtblöcke. Es ging gar nicht um NATO oder nicht NATO, sondern es war diese Selbstverwaltung. Wir wollen etwas und das war Europa sozusagen, diese Eigeninitiative. Das ist nicht selbstverständlich, weil das ist so ein typisches Problem und vielleicht das Hauptproblem. In Russland, auch in Belarus und auch in der Ukraine war es auch so, die Apathie, politische Apathie, dass sich die Menschen rausgehalten haben und anderen überlassen haben, die Politik zu machen. Und diejenigen, die Politik gemacht haben, es gut verstanden haben, den Leuten zu verleiten, sich damit irgendwie zu engagieren. So, also, sie haben es richtig geschafft, dass jeder, der irgendwas politisch macht, irgendeine Initiative macht, dass das alles diskreditiert wird, dass das alles schmutzig ist. Und sehr zynisch. Also es herrschte so ein Zynismus, ja, der Lukaschenko, der ist ein Gauner und der Putin ist auch ein Verbrecher. Aber sind wir nicht alle Verbrecher? Ist nicht überall so? Und im Westen ist es doch genauso. Und so wurde einfach jedes Engagement, um irgendwas zu verbessern oder irgendwas selbst zu entscheiden, wurde weggeredet. Und es führt einfach zur Legitimierung der autoritären Machthaber, ist einfach so ein Instrument gewesen. Und diese Politapathie, die haben die Ukrainer durch ihre Maskulinität und diesen Chaos überwunden. Und das wurde zur großen Bedrohung für das russische Regime und überhaupt für die Regime in der Region. Es ist ja nicht nur Russland. Um ein Beispiel zu machen, Bekannte von mir, die haben in Russland, es gab damals noch Friedensdemonstrationen, gab es tatsächlich angefangen, als sie verhaftet worden sind, ukrainische Lieder zu singen. Ja, das waren Russen, die hatten kein Ukrainisch gelernt und so weiter, aber das wurde einfach zum Symbol. Also dieses Chaos, dieser Freiheit-Gedanke, das wurde zum Symbol auch für Menschen, die nicht angepasst waren in Russland. Und das war unwahrscheinlich gefährlich. Also das hat man sehr gut registriert, glaube ich, in dem Regime. Das musste man diskreditieren. Das konnte nicht sein, dass die Ukraine sozusagen, das ist jetzt aus ukrainischer Sicht politisch unkorrekt, aber sozusagen zum besseren Russland wird. Ja? Also das Problem ist gar nicht so sehr für Putin, gar nicht so sehr die ukrainisch Sprechenden und die ukrainische Sprache, dass die im Westen, da kann man abtun, die sind irgendwie fast schon Polen und so, das hat der Lukaschenko, macht auch immer solche Scherze, das ist ja dann alles so. So, das Problem ist eher, dass die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine, dass die anfängt, sich selber zu organisieren und dass sich da was zum Guten entwickelt, weil das wäre wahnsinnig ansteckend, eben weil es so viele familiäre Beziehungen gibt zwischen der Ukraine und Russland in vielen Generationen und das wollte man nicht und deswegen musste man alles dran setzen, das zu diskreditieren und deswegen war das eben ganz wichtig zu sagen, ja, die Ukrainer Nationalisten und diese Sprache, die wollen euch aufzwingen, irgendeine Sprache zu sprechen und so weiter. Und man sieht ja auch, welche Städte, welche Länder, welche Teile der Ukraine haben am meisten gelitten. Ja, das sind russischsprachige Städte gewesen, die in Schutt und Asche gebombt worden sind im Osten und das hat eben seinen Grund, weil das nämlich, das hätte zu einem Wandel in Russland geführt und das wurde durch den Krieg jetzt erstmal aufgeschoben, leider.
Ich habe sogar dich gebracht, dazu Ukrainisch zu lernen.
Ja, gerne. Ich habe auch vorher schon ich habe Russisch gelernt, spreche mit, je nachdem. Und wir sind ja mehrsprachig. Auch in Kiew und ist wahrscheinlich auch immer noch mehrheitlich russischsprachig.
Die Mutter deiner Frau war auch zu Hause in Kindheit russischsprachig.
Es gibt ja Familientraditionen, ja, es gibt tatsächlich politisch engagierte Familien schon über viele Generationen, die einfach dann aus Protest ukrainisch gesprochen haben, aus Protest auch gegen die Kolonialisierung und so, dass alles irgendwie gleich gemacht worden ist in der Sowjetunion und standardisiert worden ist, dieses nicht, also das, da haben sie in Kauf genommen, auch keine guten Jobs zu bekommen und sowas. Also das gibt es auch und das war tatsächlich auch in der Familie. Immer so geschwankt zwischen Protest, manche haben dann doch sich angepasst in dem Leben, aber das Ukrainische war so ein bisschen so ein Protest für sie, also das ist ganz unterschiedlich. Es war immer schon mehrsprachig und es war ganz oft so, dass Menschen mit mir Russisch sprechen, ich spreche Ukrainisch, das ist an sich auch überhaupt kein Problem, aber jetzt dadurch, was Putin gemacht hat, das ist ja das Schlimmste für die russische Kultur überhaupt, er hat sie ja völlig diskreditiert und das ist ja eigentlich auch sehr schade, aber es ist einfach so, nachdem diese Kanäle, alle russischen Medien und alles, was so, man muss ja vorstellen, warum ist das nicht ganz unwichtig, die Kinder, wenn sie zu Hause dann in TikTok sitzen, ja, wenn wir alle jetzt russischsprachig sind, die gehen natürlich in die russischsprachigen TikToks. Und das Land ist ja viel größer, Russland. Und natürlich, da kommen dann diese ganzen nationalistischen und menschenfeindlichen, Anti-LGBT, alles, das schwappt alles rüber. Und man ist ja Teil dann sozusagen dieses Kulturkreises. Und das ist das ist, es gibt Zusammenhänge, ja, zwischen der Sprache und man kommt ja noch dazu, dass Englisch und so bis vor kurzem eben keine Rolle gespielt hat. Das heißt, man war einfach nur in diesem Diskurskreis des Imperiums, in diesem imperialen Diskurskreis. Und durch das Ukrainische hat man sich das so so entzogen, ja. Also eben auch in großen Städten. Also das Land ist oft ukrainischsprachig, aber die Städten, wer was werden wollte, das ist eben typisch kolonial und oder imperial. Wer was werden wollte, der musste Russisch lernen. So, also das war nicht immer durch Verbote, sondern man musste, also wenn man, und die ganzen Aufsteigler und so weiter, die Eliten haben Russisch gesprochen. Und genau, und dann, und jetzt ist es, war es tatsächlich so, dass viele sich diesem imperialen Diskurskreis entzogen haben, indem sie gesagt haben, nee, wir sind jetzt nicht mehr Teil wir haben ein eigenes, jetzt gibt es ukrainische soziale Medien, also ich meine, die gleichen sozialen Medien, aber man guckt eben andere Blogger und die jungen Leute haben andere Vorbilder und inzwischen eben auch mal englischsprachige oder polnische oder was auch ich. Und das verändert die Gesellschaft. Das ist einfach nicht zu trennen, die Sprache und die gesellschaftliche Entwicklung. Und das auch unglaublich spannend. Also, und inzwischen natürlich ist die Reputation des Russischen, aber es ist so, dass weiterhin zweisprachig ist. Zu Hause spricht jeder, wie er will. Und das ist ja überhaupt kein Problem. Und so ist das wie so ein bisschen wie in der Schweiz. Wir haben quasi die Sprache, die vorher selbstverständlich die Kommunikation zwischen ethnischen Gruppen auch, sagen wir mal so, verschiedene ethnische Gruppen, es gibt ja Armenier in der Ukraine, die sprechen einfach mit den Ukrainern Russisch, weil das sozusagen die Standardsprache ist, wie man zum Beispiel weiß ich, im arabischen Raum dann als Französisch oder so sich ausgetauscht hat, wenn man aus verschiedenen Ecken kam und Dialekten und so weiter. Und das ändert sich jetzt. Die Standardsprache wird tatsächlich das Ukrainische, aber das ist eben der öffentliche Diskurs. Und dann gibt es das private Leben. Und das ist eigentlich spannend zu beobachten.
Und in dem Sinne habe ich das Gefühl, das war natürlich nie im Leben wirklich das Ziel von Putin, irgendwie überhaupt irgendeine Sprache zu schützen oder so. Ist ein bisschen, seine Ziele liegen an anderer Seite der Kultur, glaube ich, oder sowas. An anderer Seite, wo Kulturen und Sprachen liegen und so weiter. Aber trotzdem, so ein Paradox, dass dank seiner Taten tatsächlich endlich ukrainisch aufgelebt hat und die Leute total gern ukrainisch sprechen, die früher alle russisch gesprochen haben und haben das als harmlos wahrgenommen. Das kenne ich in Odessa und vermutlich in Kiew ist das noch mehr, weil Kiew war ein bisschen mehr ukrainischsprachig als Odessa schon sowieso. Vor allem junge Menschen haben das viel früher cool gefunden. Und jetzt ist das wahrscheinlich allgemeiner Trend auch. Dank dieser idiotischen Aktion.
Ja, es gibt viel Potenzial. Ich meine jetzt nicht nur, dass sich jetzt ein eigenständiger Diskurs, er hat sich emanzipiert. Ich glaube, das ist so das Schlüsselwort zum Verständnis. Diese Ukrainisierung ist eben nicht nur, das mag dann irgendwie sein, dass man so von außen sieht, ja, warum, die Menschen werden, ich weiß nicht, engstirniger, wenn sie es irgendwie mit so nationalen Dingen, aber nein, es ist eben auch eine Abgrenzung, eine Emanzipierung von einem Mainstream-Diskurs. Und da war eben dieser Diskurs war eben nicht zu trennen. Das war eben dieser post-sowjetische Diskurs mit all diesen absolut verrückten Dingen, die da stattfanden. Also das sind ja auch Anarchisten, die dann zu radikalen Nationalisten geworden sind. Und ich weiß es nicht, ich bin ja da auch durchs Land gereist, wo mir dann Leute gesagt haben, wie toll Hitler es gewesen ist und antisemitisch. Also wirklich nicht, ich sage nicht,
Du
dass
meinst
das
in Russland?
Ja, nicht nur in Russland, aber
In
in der
Russland?
ganzen Region bin ich gereist. Und ich sage nicht, dass das, aber es war so dieses Irre, also dieses, was man so ein bisschen aus dem Verschwörungsdiskurs in Deutschland auch kennt, das war schon, also dass alle möglichen verrückten Meinungen ganz ohne Reflexion auch von Menschen einfach geteilt und mitgeteilt werden. Dieses unreflektierte, mit lauter geschichtsideologischen Fragmenten im Kopf, einfach weil die Leute letztendlich gar nicht so politisch waren, aber es auch gar keine Reflexion gab. So, das ist also es ist ein sehr sehr, sehr toxischer Diskurs, der nicht immer, der auch oft keinen Sinn macht und auch keinen Sinn ergeben muss, aber eben Hauptsache, es ist immer Menschen, es ist immer leider menschenfeindlich, ja, das ist das Problem und viele laufen halt mit, aber es ist nicht so, dass es ist andererseits eben auch nicht so, dass die meisten Menschen Fanatiker sind, das sind sie nicht. Und insofern gibt es da grundsätzlich auch Hoffnung, aber dieses autoritäre Regime hat eben sehr gut es geschafft, diese Politapathie also zu Mitläufern zu machen, das eben, weil man sagt, ja, irgendwie, die Ukrainer sind ja dann auch selber schuld und der Westen ist eh verlogen und dann der Putin macht schon so. Und das ist das, diese Politapathie, das ist das, ich würde sagen, sogar das größere Problem. Wären die Menschen nicht so, wäre das Politik nicht so verschrien, dann würde man diese Nationalisten, die es ja auch gibt und die natürlich die Vorreiter sind, klar, werden die von Putin gefördert, damit der sich dann noch als vergleichsweise moderat darstellen kann. Aber gleichzeitig dann die schlimmsten Sachen macht, die man sich vorstellen kann. Also gäbe es diese Apathie nicht, dann könnte man auch diesen Nationalismus und diese menschenfeindlichen Gedanken einhegen. Aber im Moment ist es eben Putin sehr opportun. Ja, so funktioniert eben Autoritarismus. Und das ist mir also völlig, das ist einfach ja, völlig zuwider und so können Gesellschaften kaputt gehen. Und das ist zwar schön zu sehen, dass sich die Ukraine emanzipiert hat, aber zu welchem Preis? Ja, also ich meine, nicht, dass es eine Alternative geben könnte. Also, wo sind wir? Wir können genauso sagen, Frauen dürfen sich nicht emanzipieren, weil es sonst irgendwie Reibungen gibt oder sowas. Oder so, wir dürfen jetzt nicht mehr wählen, weil das ja nur zu Konflikten führt oder wie auch immer. Nein, aber das wird halt weitergehen. Die Menschen werden für ihre Freiheit einstehen. Die Frage ist nur, wie viele Menschen müssen dafür noch sterben, ja. Also ich hätte gerne, dass die Gesellschaft sich entwickeln kann, ohne dass Menschen dabei sterben. Und das ist ja, es gibt diese Möglichkeiten, wenn die Ukraine unterstützt wird, haben wir ja gesehen, was in Russland passieren kann, weil eben diese Gesellschaft nicht homogen ist, auch die russische Gesellschaft nicht. Wenn es da Misserfolge gibt, wenn dieser Deckmantel des Faschismus nicht mehr die Menschen auf irgendwelche, wie sagt man, wenn man nicht irgendwelche Gruppen als verantwortlich machen kann, die Ukraine oder wer auch immer, für alles, was schlecht ist. Und wenn die Aggression nicht mehr so in ein, das ist ja, es lenkt ja die Aggressionen um, die man vielleicht gegen den Staat und gegen das Regime haben könnte, die werden ja jetzt auf diesen Krieg umgelenkt. Wenn das nicht mehr da wäre, zum Beispiel, weil es militärische Niederlagen gibt, dann ist da ganz schnell, dann brodelt es in Russland ganz schnell. Und das finde ich erstmal nicht schlimm. Dann gibt es zumindest die Möglichkeit, dass sich da was entwickelt und dass dieser Faschismus gelähmt wird und geschwächt wird und dass es dann andere Gruppen gibt, die vielleicht nicht unbedingt gleich viel besser sind, aber immerhin gibt es einen Stopp für diese zentralistischen Faschismus und das ist durchaus zu wünschen. Und das wünsche ich auch Russland und wird auch besser sein für Russland. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Russland militärische Niederlagen kassiert. Wir haben es gesehen bei Wagner. Genauso würde das funktionieren, bin ich überzeugt. Es geht gar nicht darum, dass die Ukraine jetzt irgendwie unbedingt jetzt die Krim zurückerobern muss, was in weiter Ferne liegt, aber Russland muss militärische Niederlagen kassieren. Leider geht das nur so. Und dann den Rest übernimmt schon dann Russland selber. Ja? Also zumindest werden dann Konflikte ausbrechen und das ist eine enorme Chance. Und dann kann die Ukraine schon mal wieder sich selber organisieren und hat eine Verschnaufpause von diesem Wahnsinn.
Was ist deine Meinung, wie jetzt Deutschland in der Geschichte aussieht und was ist die Verantwortung von Deutschland in der ganzen Geschichte?
Also, das ist für mich sehr schwierig, in Deutschland zu sein und zu sehen, dass Menschen eben friedlich leben können, frei leben können, ohne Raketen und Drohnen und so etwas. Ich könnte heulen, ja. Und umgekehrt finde ich, hat mich das unwahrscheinlich und aufgebaut zu sehen. Deutsche, die solidarisch sind mit der Ukraine. Und damit mit der Ukraine meine ich der ukrainischen Gesellschaft ja nicht mal, das, der Staat und so, das sind ja alles nochmal verschiedene Dinge, aber mit den Menschen. Und das finde ich unglaublich beruhigend, dass es eben nicht nur eine Solidarität der Diktatoren oder Autoritären gibt, von denen das russische Regime profitiert, um Menschen zu unterdrücken, sondern dass es auch eine Solidarität gibt gegen die Unterdrückung. Ich wollte nur anmerken, dass es eben, weil es oft um sogenannte humanitäre Hilfe geht, dass es diese Trennung für mich gar nicht gibt. Es gibt auch für die Ukraine nicht. Die Armee ist nicht einfach irgendwie eine, ist nicht so, dass wir eine Gesellschaft haben und wir haben eine Armee und wir haben einen Präsidenten oder einen Staat, sagen wir mal so, sondern die Armee, das sind die Ukrainer. Das ist in so einem Krieg, in dieses Maßstabs gar nicht anders so. Das sind Leute aus den Familien, das könntest du sein, ja, als Ukrainer. Das sind die Ukrainer, die da in den Schützengräben sind und sterben. Das ist nicht irgendwie eine abstrakte Armee. Und das ist unsere Lebensversicherung, ist einfach so. Also ich bin kein Militarist, aber wenn Menschen kommen, um zu morden, um deine Freiheit wegzunehmen, um die Aktivisten, die irgendwie mal sich engagiert haben, rauszufiltern und vergammeln zu lassen in Knäst und oft auch unter Folter. Das ist keine Frage mehr von Militarismus oder nicht. Das ist die Selbstverteidigung der Gesellschaft. Und deswegen würde ich mich einfach mir wünschen, wenn es mehr Unterstützung gibt, eben nicht nur für Kinderheime, Altenheime in der Ukraine, sondern das, was im Moment unsere erste Lebensversicherung ist. Und das ist einfach die ukrainische Armee. Das sind wir auch. Und deswegen muss man die auch unterstützen. Und da braucht man keine Hemmung und keine Gewissensbisse. Ich weiß, dass das Leben rettet und dass die Freiheit und die Emanzipation und die Zukunft und die Gleichberechtigung, was auch immer einem wichtig ist, wird durch diese Menschen gerettet. Das ist sozusagen die Barriere gegenüber der Brutalität und der Kriminalität und des Faschismus. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn das auch noch verstärkt ist. Also ich versuche tatsächlich auch für die ukrainische Armee zu unterstützen. Wir haben schon über mehrere hundert Fundraiser gemacht, bestimmt über 1 Million Euro inzwischen.
Wie heißt der?
Wir haben einfach damit angefangen. Meine Frau hat ja diese Webseite, die heißt Euromaidan Press. Das ist eine Initiative, Freiwilligeninitiative, die aus dem Maidan hervorgegangen ist, wo einfach junge Leute sich getroffen haben und versucht haben zu übersetzen für das internationale Publikum. Inzwischen sind sie schon ein bisschen professioneller und haben auch viel eigenen Inhalt, nicht nur Übersetzungen. Sie haben also diese sozialen Accounts, Insta und was weiß ich und was weiß ich. Und das ist eben das erste Wichtigste, das Allerwichtigste ist die Unterstützung für die ukrainische Armee. Und das ist nicht nur was große Staaten unternehmen können, sondern das ist, was jeder machen kann. Und wir haben viele sowas wie Nachtsichtgeräte und Funkgeräte, Antennen und alles, was wichtig ist. Jetzt viele Drohnenstörgeräte, weil das ja wahnsinnig ist, wie viel 1000 Drohnen da schweben über den Schützengräben. Und damit diese Leute, die gar keine Soldaten werden wollten, ja, die einfach nur friedlich in ihrem Land leben wollten, damit die heil wieder nach Hause kommen und damit eben die Zivilbevölkerung geschützt bleibt. Ja. Da würde ich mir wünschen, wenn das noch stärker wird, ja. Dass man da auch keine Hemmungen hat. Das hat nichts damit zu tun, ob man links ist oder wie auch immer, sondern das ist einfach nur eine Frage des Anstands.
Das war ein Gespräch mit Tobias Weimann, ein in Kiew lebender Deutscher, über Russlands Angriffskrieg und ja, wahrscheinlich auch die Gründe von diesem Krieg und Interview mit Tobias über seinen Weg nach Kiew und wie er in der von Beschüssen getroffenen Stadt mit seiner Familie lebt, könnt ihr noch in unserer Mediathek in Radio Dreikland nachhören oder bei www.ech-oida.org. Und wir verabschieden uns. Papa, guten Abend und frohe kommende Festtage.
Ajda, haida, haida,
oida,
haida,
oida,
haida,
ajda, haidi.
Oida, 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 oida